my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest am Donnerstag, 29. September 2016, zusammengestellt bei Radio Dreikland 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Zur Themenübersicht. Freiträger wehren sich gegen Übernahme der Quartiersarbeit durch die Stadt Freiburg. Die Schweiz stimmt Ja zu mehr Ausforschung, sprich Schnüffelstaat. Grüne und SPD machen in Mülheim gemeinsam mit der AfD Politik. Zuerst zu den Nachrichten. Verkehrsclub kritisiert versteckte Bundesfinanzierung von Stuttgart 21. Heftig in der Kritik ist die milliardenschwere Kapitalerhöhung bei der Deutschen Bahn, DB. Der Bund will über diese Kapitalerhöhung rund 2,4 Milliarden Euro der Bahn zukommen lassen. Zum einen fließen an das Unternehmen zusätzliche 1 Milliarde Euro vom Eigentümer, zum anderen verzichtet der Bund auf rund 1,4 Milliarden Euro Dividenden. Darin sieht der VCD eine versteckte Bundesfinanzierung für Stuttgart 21. Die Mehrkosten von S21, so der VCD, belastet die Bahn so stark, dass inzwischen der Bund helfend eingreifen muss. S21 sei längst ein Bilanzrisiko für die Bahn und gefährdet die Modernisierung des Schienenverkehrs. So wird durch S21 der Ausbau der ökonomisch wichtigen Rheintalbahn um mehr als 10 Jahre verzögert. Darüber hinaus fehlt Geld für die Modernisierung der Güterwagenflotte mit automatischen Kupplungen und leisen Bremsen. AfD und ABW scheitern vorerst mit ihrem Untersuchungsausschuss Possenspielen. Die beiden AfD-Zwillinge AfD-Fraktion Alternative für Deutschland und ABW Fraktion Alternative für Baden-Württemberg im baden-württembergischen Parlament verlangen einen Untersuchungsausschuss zum Linksextremismus. Im Frühsommer gab es in der AfD-Fraktion in Baden-Württemberg Streit. Inhalt waren antisemitische Äußerungen des damaligen AfD-Abgeordneten Wolfgang Gedeon. Eine Trennung der AfD-Fraktion folgte. Inzwischen sitzen beide AfD-Abkömmlinge räumlich vereint, organisatorisch immer noch geteilt im baden-württembergischen Landtag. Die beiden Fraktionschefs Jörg Meuthen und Heiner Merz wollen die Reunion. Ein gemeinsamer Landesfraktionsvorstand ist bereits gewählt. Die Mitglieder der beiden rechten Fraktionen waren und sind immer noch Mitglieder der Bundes-AfD. Aber die Fusion kommt erst noch, steht dicht bevor. In dieser Zwischenzeit nutzen die AfD-Abgeordneten die Gelegenheit, um einen Untersuchungsausschuss zum Thema Linksextremismus zu beantragen und gleich noch eine Enquete-Kommission zum Islamismus voranzutreiben. Nach der Rechtslage ist hierfür die Unterstützung eines Viertels der Landtagsabgeordneten erforderlich. Diese Hürde schaffen AfD und ABW nicht. Oder ein Untersuchungsausschuss muss von mindestens 2 Fraktionen beantragt werden. Diese Regelung war während der Großen Koalition 1992 bis 1996 getroffen worden, um die damalige recht schmale Opposition überhaupt erst in die Lage zu versetzen, einen Untersuchungsausschuss beantragen zu können. An diesem Punkt machen die übrigen Fraktionen allerdings nicht mit und werfen dem ABW-AfD-Bündnis Missbrauch von Minderheitsrechten vor. Der Antrag wurde an den ständigen Ausschuss verwiesen. Dessen Vorsitzender Stefan Scheffold, CDU, kündigte an, ein Rechtsgutachten in Auftrag zu geben. Schließlich war es nicht Absicht, einer Partei durch Teilung in 2 Fraktionen Minderheitenrechte zuzugestehen, wie es die AfD nun versucht. 32 französische Atomkraftwerke droht akuter Störfall. Laut einer Pressemitteilung von Greenpeace Paris Hamburg vom 29. September 2016 droht in 55% aller französischen Atomreaktoren ein massiver Störfall, verursacht durch fehlerhafte Bauteile aus der Stahlschmiede Grisons-Forge. Betroffen sind auch Meiler an den Standorten Fessenheim und Cattenom unweit der deutschen Grenzen. Ein aktuelles Gutachten des Londoner Ingenieurbüros John Large im Auftrag von Greenpeace kommt zu dem Ergebnis, dass insgesamt 107 Bauteile und 14 französische AKW-Standorte gravierende Probleme mit mangelhaftem Stahl aufweisen. Die französische Atomaufsicht muss sofort handeln und die betroffenen Meiler vom Netz nehmen, sagte Greenpeace-Atomexpertin Susanne Neuborner. Frankreichs AKW sind eine akute Gefahr für Millionen Europäer. Large hatte eine umfassende Dokumentation der französischen Atomaufsicht ASN ausgewertet. Sie beschreibt Mängel an Dampferzeugern und anderen AKW-Bauteilen aus der Stahlschmiede Creusot Forge des französischen Areva-Konzerns. Der verwendete Stahl weist eine zu hohe Kohlenstoffkonzentration auf, die bei starker Beanspruchung zu einem Bersten des Materials führen kann. Derzeit sind lediglich 4 Reaktoren wegen weiterer Untersuchungen vom Netz, darunter ein Reaktor in Fessenheim bei Freiburg. Die restlichen 15 AKW laufen ungedrosselt weiter.
Eine von der Stadt in Auftrag gegebene Studie zur zukünftigen Konzeption der Quartiersarbeit der Stadt Freiburg scheint die Sozialarbeit in den einzelnen Quartieren in Freiburg völlig umstrukturieren zu wollen. So steht jetzt zur Diskussion, dass die Quartiersarbeit freien Trägern komplett entzogen wird und zu 100% durch die Stadt gesteuert wird. Am Donnerstag, den 22. September, veranstalteten die Träger der Quartiersarbeit in Freiburg deshalb eine Pressekonferenz, um ihre Sicht der Dinge darzustellen.
Es wurde einfach das Gutachten erstellt, es wurden da 3 Vorschläge gemacht für zukünftiges Vorgehen und der weitestgehende Vorschlag, nämlich die Quartiersarbeit in die Stadt Freiburg zu holen als Trägerschaft und die Träger quasi die Quartiersarbeit zu entziehen, wurde als effektivster Vorschlag im Gutachten dargestellt und die Stadt sagt halt, sie kann sich diesem Vorschlag nicht entziehen und ist auf den eingestiegen. Es hat aber eben kein Gespräch darüber stattgefunden, sondern die Stadt hat es, Stadtverwaltung muss man ehrlicherweise sagen, hat das für sich so beschlossen, sie wollen das dann so umsetzen.
Soweit in der Pressekonferenz Matthias Stänke, Geschäftsführer des Nachbarschaftswerks zur für die freien Träger durchaus bedrohlichen Lage nach dem Gutachten. Ursprünglich sollte der Gemeinderat bereits am 18. Oktober über die Zukunft der Quartiersarbeit entscheiden. In der Pressekonferenz gaben sich die freien Träger aber nach Gesprächen mit den Fraktionen optimistisch, dass zumindest der Zeitpunkt der Entscheidung verschoben werden kann. In der von der Stadt in Auftrag gegebenen Studie von Konsens wurde an erster Stelle als Projektziel ausgegeben, einen fachlichen Diskurs mit den Trägern von Quartiersarbeit und den beteiligten Akteuren anzustoßen und zu begleiten. Warum dies durch die Studie nicht geschehen ist, fragt mir Matthias Stänke im Anschluss an die Pressekonferenz.
Im Prinzip wurde das Gutachten über ein knappes halbes Jahr durchgeführt, oder 4 Monate, sage ich mal, wo wir immer wieder Kontakt hatten mit den Gutachtern, auch mit städtischen Vertretern. Da wurde einfach viel Information von unserer Seite an die Gutachter gegeben. Da gab es schon Austausch. Aber das fertige Gutachten wurde uns letzte Woche Dienstag vorgelegt, haben wir das zum ersten Mal gesehen in einer Informationsveranstaltung der Stadt Freiburg, wo auch dann der Konsensvertreter dabei war. Und über dieses Ergebnis dieses Gutachtens hat bisher mit Stadtverwaltung und mit dem Gutachter selber kein Austausch stattgefunden. Das kritisieren wir. Weil übliche oder zumindest sowas so angelegt, dass wenn die Ergebnisse dann vorliegen, dass man dann darüber in Austausch kommt. Dieser Austausch fehlt bisher komplett. Wir wurden einfach vor vollendete Tatsachen gestellt, in dem Sinne von, der Gutachter kommt zum Ergebnis, nämlich, dass das beste Vorgehen wäre, dass die Stadt Freiburg die Trägerschaft in Zukunft übernimmt, der Quartiersarbeit, und damit die Träger, ja.
Sehen Sie sich dann in Ihrer Existenz als freier Träger da gefährdet?
Schon. So, wenn das so, wie es im Gutachten steht, auch monetär umgesetzt werden soll, dann würde das für uns schon das ausbedeuten. Es ist jetzt noch die Frage, wie es im Gutachten dargestellt wird, ist so, dass unsere kompletten Zuschüsse, jetzt Nachbarschaftswerk, ja, umgeleitet werden sollen. Das würde eben dann das ausbedeuten. Wenn man dazu kommt im Diskurs, dass Anteile, so wie wir sehen, gar nicht Quartiersarbeit sind von dem Zuschuss, und man dann könnte man eventuell in bestimmten Bereichen noch weiterarbeiten, ja.
Auch Angelika Wehinger, ehemals SPD-Stadträtin und jetzt ehrenamtlich im Vorstand des Forum Weingartens, fragten wir nach ihrer Meinung zum Vorhaben der Stadt, die Quartiersarbeit den freien Trägern zu entziehen.
Das ist total antidemokratisch. Das ist ein Eingriff in die Demokratie und in die Basisdemokratie. Also und vor allem auch praktisch ist es ein Rückschritt für die Arbeit im Stadtteil.
Warum?
Ich glaube, die Bewohner haben einfach mehr Vertrauen zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wenn das keine städtischen Ämter sind. Wobei ich nicht die Ämter abwerten will, aber das ist einfach, so ein Hierarchieempfinden. Wenn die Stadt was sagt, dann muss das gemacht werden. Und das finden halt viele Bewohner einfach nicht gut. Sie fühlen sich da eingeengt oder bevormundet. Und das würde eben dann auch passieren, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Angestellte der Stadt wären.
Die Studie von Konsens sagt zusätzlich auch noch, ein Ausschluss von städtischen Akteuren bei Stadtteilkonferenzen sei nicht hinnehmbar. Gerald Lackenberger vom Stadtteilbüro Haslach erklärte in der Pressekonferenz zu Beteiligungsprozessen hingegen:
Und die Bewohnerbeteiligung, die läuft eher sozusagen in kleinem Rahmen, in sagen wir mal auch ein Stück weit in geschützten Bereichen, wo...
Wir haben Sprecherräte zum Beispiel und Stockwerksräte, also...
Also wenn wir zum Beispiel zur Bewohnerversammlung einladen oder jetzt im Sanierungsbeirat, es gibt ja Bewohner, die jetzt hier im Sanierungsbeirat sind und die möchten immer vorher schon mal unter sich miteinander reden und die Tagesordnung, die dann ansteht und die Themen, die anstehen, unter sich besprechen, irgendwie bevor sie sozusagen völlig unvorbereitet dann mit dem Bürgermeister und Gemeinderäten an so einem Tisch sitzen und da dann auf einmal den Mund aufmachen sollen. Das sind großteils Leute, die trauen sich dann schlicht und einfach nicht. Ne? Die brauchen da einfach so eine gewisse Vorbereitung und Stütze, damit sie überhaupt den Mut finden, was zu sagen. Also es kennt ja jeder, auch Studierende im zweiten Semester, wenn die im Seminar vor 40 Leute irgendwie den Mund aufmachen, so einen Vortrag halten, die zittern, schlottern und kriegen Schweißausbrüche.
Nicht nur undemokratisch seien die Vorschläge in der Studie, sondern auch ein Verstoß gegen das sogenannte Subsidiaritätsprinzip in der sozialen Arbeit, bemängelten die Träger der Quartiersarbeit, stellten die Vorschläge der Studie dar. Warum ist dieses Subsidiaritätsprinzip so wichtig?
Na gut, letztendlich ist man zu dem Konsens gekommen zu sagen, dass es gut ist, wenn sich kleine Altern, sprich Bürger, in Gemeinwesen engagieren, ob das dann in Vereinen sind oder in Arbeitsgemeinschaften, in kleinen Organisationen, das ist dahingestellt. Aber letztendlich kommt man zu dem Schluss zu sagen, wenn das möglich ist, dass kleine Einheiten Aufgaben, die die Kommune hat, übernehmen können und das gute Leistungen erbringen, dass das dann nach Möglichkeit subsidiär übertragen werden soll an diese kleineren Einheiten. Das haben wir ja jetzt schon über Jahre. Das Nachbarschaftswerk ist 47 Jahre tätig als Verein in guter Kooperation mit der Stadt Freiburg. Schon lange vertrauensvolle Zusammenarbeit, enge Zusammenarbeit. Und das würde dann jetzt mit dieser Maßnahme ohne Diskurs aufgehoben werden. Das ist schon ein Affront aus unserer Sicht gegenüber uns als Träger. Und das ist schon ein massiver Einschnitt, würde das sein. Wir hoffen ja sehr, dass das ein Stück abzuwenden ist. Ja.
Quartiersarbeit in städtischer Trägerschaft, würde da für die Bewohnerinnen der einzelnen Quartiere etwas wegfallen?
Das denken wir schon, dass das so sein wird, ja. Dass hinter jedem Trägerverein stehen viele Ehrenamtliche, ja, die da sich engagieren und zuerst mal den Verein betreiben, aber auch auf der ganz praktischen Ebene ehrenamtlich im Stadtteil tätig sind, bei den Aktivitäten, die aus der Quartiersarbeit heraus entstehen. Das ist schon die Frage, ob, wenn das zentral gesteuert wird, wenn es quasi so eine zentrale Steuerung wird, die Geschäftsstelle sitzt da in der Stadt, in der Innenstadt, möglicherweise im Rathaus, ob da so viel von diesem Engagement, was jetzt vor Ort ehrenamtlich geleistet wird, auch umsetzbar wäre durch eine städtische Steuerung, ist sehr große Fragezeichen aus meiner Sicht.
Auch von Angelika Wehinger wollten wir wissen, was es für sie bedeuten würde, wenn dem Forum Weingarten die Trägerschaft für die Quartiersarbeit entzogen würde.
Das Forum Weingarten ist ein Mitgliederverein, der die Trägerschaft für das Stadtteilbüro übernommen hat. Und wenn diese Aufgabe wegfällt, dann weiß ich nicht, was wir da in dem Stadtteil noch für Aufgaben hätten. Zumal wir ja auch einen Bürgerverein haben, der eben auch für den Stadtteil, für die Entwicklung und so zuständig ist. Da käme es wahrscheinlich wieder zu Schwierigkeiten. Also für mich persönlich wäre es so, ich hätte da gar kein Interesse mehr, irgendwie in so einem Verein, in so einem nachrangigen Verein mitzuarbeiten.
Nicht nur strukturelle Änderungen soll es in der Quartiersarbeit zukünftig geben, auch thematisch macht die Studie Vorgaben. So heißt es, eine inhaltliche Zuspitzung auf das Thema Miete im Wohnen soll vermieden werden. Auch darauf sprachen wir Angelika Wehinger an. Im Stadtteil Weingarten ist immer ein wichtiges Thema schon, Wohnungskosten, Mietkosten etc. Jetzt sagt die Studie, eine Fokussierung auf diese Themen soll in Zukunft unterbleiben. Ihre Meinung dazu?
Das ist ein totaler Witz. Unsere Quartiersarbeit basierte vor immer auf die Themen, die von den Bewohnern angesprochen wurden. Und da ist es natürlich schon ein Riesenthema, wenn die Stadtbau alle paar Monate oder zweimal im Jahr die Mieten erhöht. Und dann ist es ganz klar, dass das auch ein Thema für die Quartiersarbeit ist. Aber bereits durch das Eckpunktepapier, was die Stadt mit dem Stadtteilbüro Weingarten verabschiedet hat oder dem Stadtteilbüro aufdiktiert hat, wird uns da auch untersagt, eben zu diesem Thema Mieten und Wohnen aktiv zu werden. Das wäre keine Aufgabe für Quartiersarbeit. Aber ich bin ja im Vorstand vom Forum Weingarten und ich bin ehrenamtlich tätig und ich lasse mir da das nicht verbieten, zu dem Thema Stellung zu beziehen.
Die Schweiz hat wieder mal abgestimmt und es ging unter anderem um den sogenannten Schnüffelstaat. Und ich bin jetzt verbunden mit Sebastian Büchler von der XOA, der Gruppe Schweiz ohne Armee. Servus erstmal.
Salut, Konrad.
Jo, das heißt, ihr habt euch ja dafür eingesetzt, dass das entsprechende nachrichtendienstliche Gesetz des NDG, das neue nachrichtendienstliche Gesetz, nicht durchkommt und eine herbe Niederlage eingefahren. Was steckt hinter diesem neuen nachrichtendienstlichen Gesetz, eurer Meinung nach?
Ja, das neue Nachrichtendienstgesetz, das wurde angenommen am letzten Sonntag. Eine herbe Niederlage würde ich das nicht nennen. Es waren immerhin 35%, die auf uns gehört haben, die sich keine Angst machen ließen von der Angstkampagne. Und ich denke, wir konnten immerhin ein Zeichen setzen und darauf hinweisen, dass man genau hinschauen muss. Beim NDG, beim Nachrichtendienstgesetz, geht es eigentlich darum, dass die Massenüberwachung erlaubt wird. Das heißt, dass der Nachrichtendienst in Computer eindringen darf. Sie dürfen Telefone verwanzen, sie dürfen Räume, auch Privaträume verwanzen und das nun präventiv auch ohne Verdachtsmoment.
Da ist jetzt die Tür aufgestoßen, sprich, da wird auch garantiert durchgegangen. Wie wird das Ganze umgesetzt werden? Wie ist da der normale Ablauf nach so einer Abstimmung?
Das ist für uns auch eine große Frage, wie das genau umgesetzt werden soll. Das Parlament hat gesagt, es dauert etwa 12 Monate, bis sie bereit sind, um diese Massenüberwachung oder diese komplette Überwachung durchzuführen. Die Stellen sind ausgeschrieben beim Geheimdienst oder besser gesagt beim VBS, das ist das Departement für Verteidigung. Und dort werden jetzt die Leute eingestellt und sie beginnen damit, ihren Job zu tun.
Muss man da überhaupt was groß ändern oder wird nur das legalisiert, was überhaupt schon legal gemacht wird?
Ja, also bis jetzt war es nicht legal, Telefonate komplett ohne Verdachtsmoment zu überwachen. Es war nicht erlaubt, private Räume zu verwanzen. Im öffentlichen Raum war es erlaubt, zu überwachen, aber nicht private Räume zu verwanzen. Und das ist ganz klar ein großer Schritt.
Naja gut, die eine Geschichte ist legal bzw. erlaubt und die andere Geschichte wird gemacht. Geheimdienste haben ja die Angewohnheit, im Geheimen zu arbeiten und da kann man sich ja einfach auf diesen Fischeskandal eben berufen bzw. hat da ganz alte Erfahrungen.
Das ist richtig so. Vor 27 Jahren kam der Fischenskandal in der Schweiz ans Licht. Dabei wurde öffentlich gemacht, dass der Geheimdienst verschiedene unbescholtene Bürger überwacht hat, einfach weil er dachte, die könnten irgendwelche Sympathien für ein nicht kapitalistisches System hegen. Und das hat ziemlich große Wellen geworfen und hat dann dem Geheimdienst auch ganz klare Vorschriften, also es wurden dem Geheimdienst ganz klare Vorschriften erlassen und er durfte dann nicht mehr so weiterwerken. Es gibt eine Oberaufsicht, eine parlamentarische, die das zu überwachen hat, und um das zu verhindern, dass das noch einmal passiert. Nun werden wir keinen Fischenskandal mehr haben, da es ja auch legal ist und man eigentlich gar nichts dagegen unternehmen kann, falls diese Überwachung wirklich stattfindet.
Aber überwacht wird der Geheimdienst doch wohl immer noch, beziehungsweise es wird darauf geachtet, dass zumindest sich ans Gesetz gehalten wird. Wie war denn das jetzt in der Vergangenheit, das heißt in der näheren Vergangenheit, hat die Überwachung des Geheimdienstes praktisch funktioniert, der damals zumindest gefesselt wurde oder leicht gefesselt wurde?
Ja, das ist eine gute Frage. Wie du gesagt hast, es ist ein Geheimdienst und was der Geheimdienst wirklich alles macht, das kann auch eine parlamentarische Oberaufsicht oder eine unabhängige Aufsichtsbehörde nicht komplett überwachen. Aber wir gehen jetzt davon aus, dass diese Aufsichtsbehörde ihren Job richtig gemacht hat und dass es zu keinen Gesetzesübertretungen gekommen ist.
Wie kam es denn eigentlich zu diesem Run, obwohl du gesagt hast, dass im Prinzip 35% gegen dieses Gesetz gestimmt haben und das ist eigentlich schon ein Erfolg, aber wie kam es eigentlich dazu, dass trotz Fischenskandal jetzt wieder hier, Moment, muss ich kurz rechnen, 65% praktisch dafür waren, sich stärker überwachen zu lassen?
Ja, ich denke, der Fischenskandal liegt doch schon 27 Jahre zurück. Das ist das eine Problem. Das andere Problem ist der Zeitgeist. Die Leute lassen sich einschüchtern, lassen sich durch den Terrorismus, der, das muss man auch erwähnen, seit noch nie so wenig Tote gefordert hat seit den 80er Jahren, einschüchtern. Die Leute lassen sich einschüchtern, die Leute lassen sich Angst machen und sind deshalb bereit, ein Stück Freiheit aufzugeben, im Glauben, dass dafür eine angebliche Sicherheit garantiert wird.
Wer in der Schweiz war das? Wer hat dafür gestimmt? Wer hat dagegen gestimmt? Die Schweiz ist ja praktisch dreigliedrig, wenn ich mal die Rätoromanen rauslasse. Wie sind da die Verhältnisse gewesen?
Ja, also über die Sprachgrenzen hinweg gab es keine Unterschiede. Es waren eigentlich ganz klar die linksorientierten Menschen, das waren die 35%, die dagegen waren und der ganze Bürgerblock. Also wir haben ja eine Mitte-Rechts, wir haben eine bürgerlich-rechte Regierung und auch ein Parlament und das sind ganz klar die Parteien, die dafür gestimmt haben.
Das heißt praktisch, die Schweiz ist da relativ homogen gewesen und hat in allen Landesteilen eben mit so plus minus 65% dafür gestimmt.
Das kann man sagen, ja. Normalerweise gibt es ja diesen bekannten Rösti-Graben, das ist so die Sprachgrenze zwischen den französisch- und den deutschsprachigen Schweizern. Dort gibt es meistens einen Unterschied, weil die französischsprachigen Schweizer eher links stimmen als die Deutschschweizer. Aber in diesem Fall gab es eigentlich keinen Unterschied.
Noch eine letzte Frage und das ist so ein bisschen diese Zusammenarbeit der Geheimdienste untereinander. Wie wird das jetzt hier beeinflusst? Das heißt, wird die Schweiz dann auch Informationen ans Ausland liefern, an fremde Geheimdienste praktisch?
Das ist sicher das Ziel des Geheimdienstes, um mit anderen Geheimdiensten zusammenzuarbeiten. Das ist auch ein Punkt, der von uns angeprangert wurde. Es ist einfach ein großer Run auf diese Informationen, auf diese Daten und auf diesen Austausch, weil damit auch ein Haufen Geld verdient werden kann. Und das ist auch einer der Gründe, weshalb wir uns dagegen gewehrt haben.
Tja, dann danke ich auf jeden Fall mal für diese Informationen. Das war Sebastian Büchler, der etwas gesagt hat zur Abstimmung über das nachrichtendienstliche Gesetz, das am vergangenen Wochenende in der Schweiz durchgekommen ist per Volksentscheid. Merci.
Wenn es um einen möglichen Umzug eines Teils einer Berufsschule von Mülheim nach Bad Krozingen geht, warum soll man denn da nicht einen Brief schreiben mit all denen, die den Brief mit unterzeichnen wollen?
Ja, in einigen Antworten oder Reaktionen auf unseren Protest gegen dieses gemeinsame Vorgehen wird genau diese Frage gestellt. Es müsse doch möglich sein, in einer solchen simplen, sachlichen Frage auch gemeinsam mit der AfD Politik zu machen. Wir denken, das geht nicht. Warum geht das nicht? Die AfD ist eine Partei aus unserer Sicht, die geprägt ist von Rassismus, die geprägt ist von sozialem Neid. Sie schürt mit ihren Parolen Ängste bei der Bevölkerung gegenüber sozial Schwächeren. Auf all diese Eigenheiten der AfD ist gerade im Vorfeld, auch hier in Baden-Württemberg, im Vorfeld der Wahlen zum Landtag von Baden-Württemberg aufmerksam gemacht worden. Hier in Mülheim hatten wir eine Veranstaltung vom DGB zusammen mit Vertretern des Friedensrates. auch der Parteien von SPD und den Grünen, den Linken, auf der nochmal deutlich geworden ist, um welche Partei es sich bei der AfD handelt, nämlich nicht eine aus dem demokratischen Spektrum, sondern um eine Partei, die zwar daherkommt als ein Schaf, aber unter dem Fell sich der Wolf verbirgt. Und insofern meinen wir, ist es nicht gerechtfertigt, mit einer solchen Partei auch in einer so kleinen, simplen Frage Politik zu machen. Entweder es stimmt das, was im März behauptet wurde, entweder es stimmt das, was Parteienforscher zum Programm der AfD sagen, nämlich, dass die AfD in Teilen ihres Programms menschenverachtend ist, dass sie rassistisch ist, dann kann man mit einer solchen Partei auch in einer solchen, in Anführungszeichen, kleinen Frage nicht zusammenarbeiten.
Abgesehen von der Schulpolitik und diesem Brief muss man auch sonst konstatieren, dass die AfD in Mülheim normaler Teil des Politikbetriebs ist?
Das ist sie nicht. Sie tritt hier eigentlich gar nicht in Erscheinung. Von daher gibt es auch von dieser Warte aus keinen Grund, gemeinsame Sache mit der AfD zu machen. Hier wird auf dem Altar von Partikularinteressen werden wichtige Prinzipien aufgegeben. Das ist das eigentlich Schlimme und aus unserer Sicht Verurteilenswerte an dieser Tatsache. Hier wird der AfD der Weg geebnet, sich zu gerieren als eine Partei im normalen Parteienspektrum.
Der Friedensrat Markgräfler Land hat sich vor einer guten Woche in einem Protestbrief an die Kreisräte gewandt, die den Brief mit dem AfDler Gerhard Just veröffentlicht haben. Habt ihr schon eine Reaktion von den Kreisräten bekommen?
Nein, wir haben noch keine Reaktion bekommen. Auf diese Briefe haben wir noch keine Reaktion bekommen. Wobei überhaupt zu sagen ist, dass aus dem Spektrum der Parteien die Reaktionen sehr verhalten sind. Es gab Reaktionen oder es gibt Reaktionen seitens der SPD. Die Kreisvorsitzende Birte Könnecke hat sich unserer Auffassung angeschlossen. Einzelne SPD-Mitglieder fordern eine Auseinandersetzung mit dem Verhalten ihrer Kreisrätin, also von Monika Heitel. Was daraus erwächst, wird sich weisen. Interessant ist, dass sozusagen im Umkehrschluss dem Friedensrat jetzt der Vorwurf gemacht wird, er würde etwas auf die Tagesordnung setzen, was doch eigentlich keiner Erwägung wert sei.
Macht ihr also praktisch dadurch, dass ihr die AfD erwähnt, dass ihr die Zusammenarbeit mit der AfD erwähnt, Werbung für die AfD, weil sie sonst gar nicht erwähnt worden wäre?
Nein, im Gegenteil. Also das weiß ich nicht, ob das ist. Ich interpretiere es so, als sei es überhaupt keiner Kritik wert, dass man zusammen mit der AfD Politik macht. Es gibt, sag ich mal, kein Unrechtsbewusstsein dafür, sondern im Gegenteil, es wird dem Friedensrat vorgehalten, er würde eine Schlammschlacht entfesseln, als ob es darum ginge. Hier geht es darum, wenn wir die Einschätzung haben, wenn wir die gemeinsame Einschätzung haben, dass von der AfD eine völkische Ab- und Ausgrenzung betrieben wird. Und die AfD-Vorsitzende Petri will ja diesen Nazi-Begriff völkisch wieder positiv besetzen und aufwerten. Wenn wir dies beispielsweise als gemeinsame Einschätzung haben, dann ist eine Zusammenarbeit mit einem Vertreter dieser Partei nicht möglich in unseren Augen.
Für die Zukunft, welchen Umgang mit der AfD wünscht ihr euch in Mülheim?
Wir wünschen uns erstens einen offensiven Umgang. Wir wünschen uns zweitens einen Umgang, der nicht sich abhängig macht von Aktionen, Stellungnahmen, Äußerungen der AfD, sondern wir wünschen uns, dass es in Mülheim deutlich wird, die Mehrheit Mülheims erklärt sich mit dieser Art und Weise von Politik nicht einverstanden. Und indem dieses deutlich wird, wird, denke ich, auch den anderen Parteien deutlich gemacht, dass ihr Eingehen auf die Forderungen der AfD, ihr eigenständiges Betreiben menschenverachtender Politik, Verschärfung der Asylpolitik von der Mehrheit nicht geduldet wird. Was also wir uns wünschen, ist ein deutliches Zeichen aus der Mehrheit der Bevölkerung. Wir wünschen uns eine andere Politik, die mit diesen Vorhaben nichts zu tun hat.
Das war Fokus Südwest aus Freiburg, heute am 29. September 2016, zusammengestellt bei Radio Dreieckland Freiburg durch Konrad.